Das Thema Kommunikation ist sehr interessant und wichtig, weil es verbunden ist mit unserem Glauben an den lebendigen Gott und mit den Beziehungen zu unseren Glaubensgeschwistern und Mitmenschen. Und dabei ist es nicht nötig, dass wir bei dem einzelnen Begriff Kommunikation hängen bleiben und uns die Zunge zerbeißen und dann fast abstrakt werden. Wir haben das absichtlich versucht zu vermeiden und Einzelnen aber doch dann auch gewisse Schemen zu geben, wo sie da das dann näher auslegen können. Aber wir wollen viel weiter gehen als das. Ich hoffe, jeder von euch hat schon irgendetwas über Kommunikation gelesen. Und Kommunikation hat so viele verschiedene Seiten und Begriffe und ist verknüpft mit unzähligen Anschauungen und auch Lebenssituationen. Und deshalb wollen wir uns mit diesem einen Begriff nicht einschränken lassen, sondern immer wieder neue Gebiete entdecken, die im Lichte der Kommunikation mit anderen Augen betrachtet werden können. Und ein interessanter Aspekt in dieser Kommunikation liegt im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern. Warum sollen wir das Gute suchen in unseren Glaubensgeschwistern? Wie können wir einander in der Gemeinde erbauen und mehr anspornen zum Guten? Vielleicht zur ersten Frage, warum sollen wir das Gute suchen in unseren Glaubensgeschwistern? Ich habe dazu die Stelle aus Philipper im 4. Kapitel, Vers 4. Und da haben wir auch schon die erste Antwort. Weil wir allen Grund zur Freude haben. Denn Paulus sagt, freuet euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freuet euch. Lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Paulus ruft trotz seiner Gefangenschaft, die nicht unbedingt sehr viel Freude in sich trägt, auf zur Freude im Herrn. Und sagt, wir alle haben allen Grund, uns zu freuen. Und wir wissen aus dem Epheserbrief zum Beispiel, dass er erklärt, warum wir allen Grund haben. Wir sind eben wiedergeboren, wir sind verwandelt worden. Wir waren ohne eine Hoffnung in der Welt, sinnlos unter der Knechtschaft der Sünde verloren. Jetzt aber, macht er immer wieder die Betonung, jetzt aber befreit, freigesprochen durch Jesus Christus, der uns auch den Sinn des Lebens und die lebendige Hoffnung geschenkt hat. Wir waren Fremde oder besaßen, fern von Gott und er sagt, wir wurden Vorhaut genannt. Jetzt aber sind wir geliebte Kinder Gottes und dem Herrn so nah, dass auch wir heute ihn Vater nennen dürfen. Weil wir auch Kinder des Zorns waren, dürfen wir uns freuen. Und des Zorns und des Todes, aber jetzt eben Kinder der Verheißung sind. Kinder der ewigen Herrlichkeit. Und deshalb schreibt Paulus, freut euch. Denn niemand und nichts kann euch der himmlischen Seligkeit berauben, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch irgendein anderes Geschöpf vermögen uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, die in unseren Herzen lebt. Und er sagt, behaltet diese Freude nicht für euch, Vers 5. Lasst eure Freundlichkeit hinaustragen in die Welt und lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden, denn der Herr ist euch nah. Was für ein wunderbares Vorrecht und was für eine große Freude, auch mit wildfremden Menschen plötzlich Bruder und Schwester sein zu dürfen. Durch unseren gemeinsamen Glauben und unser gemeinsames Ziel. Wir werden zusammen, so wir festhalten am Glauben, an der Liebe Christi, nicht nur hier für ein paar Minuten oder immer wieder jedes Jahr sein, sondern in der Ewigkeit zusammenleben mit dem Herrn Jesus Christus. Was für ein Vorrecht. Jeder von euch und von uns allen, wir sind alle ganz speziell, ein ganz spezielles Volk. Das Volk Gottes, Kinder Gottes. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir uns nicht immer freuen können. Selbstverständlich gibt es nicht immer die Lebenssituationen und Probleme sind manchmal, wie wir es gehört haben, schon in einer Bibelbetrachtung vorprogrammiert. Wir sind hier noch in einer Lebensprüfungsphase sozusagen. Und Jesus hat sich bestimmt auch nicht gefreut, das wissen wir aus dem Garten Gethsemane, kurz vor seiner Todesstunde, kurz bevor er verraten wurde. Trotzdem kann der Gedanke an die Erlösung Jesu Christi und an die himmlische Herrlichkeit uns unglaublich motivieren. Und wenn wir gefallen sind, kann sie uns wieder neue Kraft und Energie schenken, aufzustehen, aus dem manchmal nicht so erfreulichen Alltag wieder zu sagen, ich will es vergessen, ich will das Beste draus machen und das vergängliche Leben nicht so wichtig nehmen. Ich will himmelwärts schauen. Die Freude im Herrn hilft uns immer wieder, täglich uns umwandeln zu lassen und das Gute, Gott wohlgefällige und vollkommene anzustreben. Und gleichzeitig hilft sie uns auch, diese Freude unserer Glaubensgeschwister mehr schätzen und lieben zu lernen. Ein zweiter Punkt, warum sollen wir unsere Glaubensgeschwister das Gute suchen in ihnen? Weil wir allen Grund auch haben zur Dankbarkeit. Es heißt hier im Vers 6 weiter vom Philipper 4, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also sorgt euch um nichts, denn von nun an ist für euch gesorgt. Gott sorgt für euch. Nun, wir sehen im Alten Testament, was haben die Israeliten für ein Problem gehabt? Sie wollten einen König, wie alle anderen Völker auch. Aber haben ihnen all diese Könige etwas viel gebracht, oder was mehr gebracht, als was ihnen Gott bringen konnte? Nein, nicht wirklich. Und deshalb ist es so, dass wir heute erkennen dürfen, dass wir in eine Art wie zurückversetzt worden sind. Der Herr hat sein Volk, die Menschen, die er geschaffen hat, neu aufgesucht, durch seinen Sohn einen neuen Weg geebnet, um von nun an als ewiger König in unseren Herzen zu wohnen, uns beizustehen und nun uns zu helfen in allen Lebenssituationen. Wir brauchen keinen anderen König als Jesus Christus, unseren Herrn. Er sorgt für uns, das will Paulus sagen. Gemeinsam bilden wir das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft des neuen Bundes. Wir sind nun das heilige Volk, Gottes Eigentum. Und diese Grundgesinnung, die verhilft uns zu einem ganz anderen Umgang miteinander. Wir wollen unseren ewigen König nicht abweisen, wie das Volk im Alten Bund, und deshalb wollen wir kämpfen. Kämpfen für das Gute und nicht kämpfen gegeneinander. Wir wollen einander nicht bekriegen, sondern im Gebet und im Flehen, wie Paulus sagt, unsere Bitten und Anliegen vor Gott kund werden lassen. Denn Gott ist unser König. Er hört auf uns, er sorgt für uns. Aber wie sollen wir diese Anliegen vor Gott kund werden lassen? Das heißt mit Danksagung. Wer nicht dankbar ist für das, was er hat, der kann auch keine Stufe höher kommen. Wie können wir zum Beispiel um neue Kontakte bitten, damit die Gemeinde wächst, wenn wir ihm nicht dankbar sind für unsere Glaubensgeschwister, die der Herr uns bereits geschenkt hat? Jakobus sagt, seufzet nicht wiedereinander, ihr Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie seufzen wir denn wiedereinander? Nun, wir seufzen, wenn wir übereinander murren und klagen, statt die guten Absichten eines jeden zu erkennen. Wenn wir schlecht reden voneinander und einander verleumden, statt uns bemühen, einander mehr zu lieben und noch mehr zu schätzen. Wenn wir einander richten und immer wieder etwas Negatives finden und fast auf der Suche sind, um etwas, um das Haar in der Suppe zu finden, statt die Talente zu entdecken und unseren eigenen Balken im Auge zu erkennen. Das Gegenteil von Seufzen ist sich freuen und dankbar sein, dass wir einander überhaupt kennen dürfen. Und nicht ganz allein übrig geblieben sind, wie das Elia dachte und falsch annahm. Wir sind wenige, aber wir sind nicht ganz allein übrig geblieben. Und wir brauchen die wenigen, die wir haben und kennen und die dasselbe Ziel haben. Wir brauchen einander. Wenn wir diese Freude und diese Dankbarkeit pflegen, dann schenkt uns der allmächtige Gott wahren Frieden. Frieden, der alles menschliche Verständnis, wie es heißt hier, allen menschlichen Verstand übersteigt, sagt der Heilige Geist. Denn der Herr wird auch unsere Herzen bewahren in Christus Jesus. Und darum heißt, seid unbesorgt, richtet euren Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was Erde ist, auf der Erde ist. Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig werden, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Der Geist Gottes lässt uns sagen, freut euch der himmlischen Hoffnung zusammen mit euren Glaubensgenossen, damit der Friede Gottes in euch Wohnung nehmen kann. Ein dritter Punkt, warum wir das Gute suchen sollen in unseren Glaubensgeschwistern, weil Jesus uns die Chance gibt, aus unserem missglückten Leben nun etwas Gutes und Gott Wohlgefälliges zu machen. Im Römer, im 5. Kapitel, Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerecht gesprochen worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir Kraft des Glaubens auch den Zutritt erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Weil ich Frieden mit Gott gefunden habe und den Zutritt zu seiner Gnade, stehe ich nun mit allen Gläubigen, mit euch allen, vereint vor unserem Herrn Jesus Christus, vor seinem Thron. Wir sind also von der Verliererseite alle auf die Gewinnerseite übergetreten. Uns alle verbindet, wenn ich das so sagen darf, dasselbe Schicksal eines missglückten Lebens ohne Gott. Aber dank dem Herrn sind wir nun alle begnadigt und dürfen ohne Vorbehalte an seinem Heiligtum dienen. Ich möchte auf jeden Fall mir immer wieder Mühe geben, diese Gesinnung zu pflegen, dass der Herr mich erlöst hat und dass jeder, der erlöst ist und erkannt hat, was die Erlösung gebracht hat, dass jeder das Beste suchen will. Und wenn wir diese Gesinnung in uns tragen, dann glaube ich, schafft sie die Voraussetzung, wenn Probleme entstehen, zu sagen, Moment, er oder sie will ja das Beste. Er ist ja auch, oder sie ist ja auch erlöst. Wie gehe ich jetzt die Situation an mit jemandem, der dasselbe Ziel hat und dasselbe, das Beste sucht wie du und ich? Wie gehe ich jetzt das an, um diese, manchmal, Lebensprüfung anzugehen? Weil der Herr mir volles Vertrauen schenkt, möchte auch ich in meine Glaubensgeschwister volles Vertrauen schenken. Und das ist eine Gesinnung, die drücken wir aus mit unserer Mimik, Gestik, mit allem Möglichen, was wir sagen und tun, indem wir unermüdlich das Gute suchen im Anderen und das Gute fördern wollen und das selbst bei missglückten Versuchen, wie der liebreiche und barmherzige Gott das auch mit uns tut. Wie ging Jesus mit Petrus um nach der schrecklichen Verleugnung? Jesus fragte ihn dreimal, ob er ihn liebe. Als Petrus sich erneut zum Herrn bekannte, übertrug Jesus ihm eine große Aufgabe und Verantwortung im Reich Gottes, indem er sagte: Weide meine Schafe. Trotz den Mängeln suchte Jesus das Gute. Er übertrug ihm Verantwortung, obwohl er kläglich versagt hatte, weil er wusste, dass Petrus nur das Gute wollte. Jesus hat in Petrus das Gute erkannt und er hat erkannt, dass in diesem Mann ein Riesenpotenzial steckt. Hier ist ein Riesenpotenzial an Leuten, an Köpfen, an Ideen, an Tat. Lasst uns erkennen, was wir aneinander haben. Lasst uns das schätzen. Ich bin so dankbar, dass wir Leute haben in unseren Kreisen, die mehr Kopf, mehr Hirn haben als ich. Ich bemühe mich immer wieder, vieles zu studieren, und ich sehe einfach, dass ich an meine Grenzen stoße. Und ich bewundere jeden, der verschiedene Dinge analytisch angehen kann. Ich freue mich, Freund zu sein mit jedem, der das kann. Ich kann das leider zu wenig. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt eifersüchtig sein muss oder dass ich beneiden muss oder dass ich jemand, der anders vorgeht in seinen Predigen, herunterspielen muss. Im Gegenteil, ich freue mich, dass der andere das kann, was ich nicht kann. Und ich fülle aus, was ich eben kann. Ich kann nur, was ich kann. Und ich hoffe, dass das geschätzt wird, was ich geben kann. Und so können wir einander schätzen. Jesus sucht in uns allen unermüdlich das Gute, weil er weiß, in jedem von uns steckt ein Riesenpotenzial. Er möchte uns fördern. Und deshalb enthält das Wort Gottes so viele ermutigende und auch erbauende Worte. Immer wieder, wenn wir die Bibel aufschlagen, die uns am inwendigen Menschen stärken, damit wir auf dem guten Weg bleiben, der ins ewige Leben führt. Warum sollen wir das Gute suchen? Weil wir dann auch von den anderen angespornt und motiviert werden und so unsere Erwählung in Christus Jesus fester machen. Im Hebräer, im 10. Kapitel, Vers 24 heißt es: Und lasset uns darauf achten, einander zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Wenn das jeder für sich voll beansprucht und sagt: Ich komme heute in die Gemeinde, weil es mein Ziel ist, den anderen anzuspornen. Wir haben nicht nur die Pflicht, letzten Endes Gemeindegottesdienste zu besuchen und damit irgendetwas, einen guten Tag gemacht zu haben, sondern wir haben eine Verantwortung einander gegenüber. Und diese Verantwortung wollen wir uns wahrnehmen. Das heißt, lasst uns einander zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Und das ist mein Ziel in St. Gallen, den anderen zu sagen: Bitte, wenn ich manchmal komme und ihr meine Spannungen seht, ich habe manchmal, bin geladen, Spannungen, aber ich versuche so ruhig wie möglich zu sein, aber man sieht es mir trotzdem an, weil ich kann das nicht verbergen, dann denkt daran, ein gutes Wort, ein Lächeln, irgendetwas Lobenswertes macht aus mir einen ganz veränderten Menschen. Und ich kann euch sagen, ich spreche besser Deutsch als Amerikanisch. Aber wenn ich in Amerika bin und mit meinem Schweizer-Amerikanisch dort vor die Gemeinden stehe und irgendwas sage und es ist vielleicht nicht ganz zu verstehen oder es ist sonst was, irgendwas, das ganze Auditorium lacht und gibt mir Freundlichkeit entgegen, dass es mich stark macht, vorne zu stehen und etwas zu präsentieren. Und innerlich denke ich: Mein Gott, ich bin nur froh, wenn ich bald nach Hause gehen kann. Und manchmal, man spürt das an der Audienz, auch an den Leuten, wenn etwas Positives rüberkommt, das gibt uns Kraft, hier vorne positiv zu dienen auch. Wenn die Leute da sitzen und man merkt ihnen an mit kritischen Blicken, dann geht bei mir der Herzschlag schneller, ich fange an zu staggeln und zu stammeln und es läuft nichts, wie ich es will. Und so können wir einander gegenseitig ständig Mut machen und nicht gleich da, wo was nicht stimmt, den Finger hinhalten. Im 2. Petrus, im 1. Kapitel, Vers 10 heißt es: Darum befleißiget euch desto mehr, ihr Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals strauchen, denn so wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus reichlich gewährt werden. Also wir werden von anderen auch angespornt, dass wir sind dann auf dem richtigen Weg, wenn wir eben uns all diesen guten Tugenden befleißigen, wie er da im 1. Kapitel davon spricht. Nun, wie können wir einander in der Gemeinde erbauen, wie können wir einander konkreter noch erbauen und anspornen zum Guten? Nun, wie ich schon gesagt habe, indem wir das große Potenzial an Talenten und Vielfalt erkennen, die der Gemeinde und ihrem Wachstum sehr nützlich sind. Im Epheser, im 4. Kapitel, Vers 11, heißt es: Und Jesus hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi. Deshalb hat er all diese verschiedenen Dienste eingerichtet, um die Heiligen auszurüsten, um das Potenzial erstens zu fördern und weiterzugeben. Jeder bringt ein großes Potenzial an Talenten in die Gemeinde. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Talente nutzen, erkennen, nutzen, fördern durch die Lehre, durch Lob und Anerkennung. Ich bin heute so dankbar, dass ich die ersten 12 Jahre waren's in Thun verbrachte. Und als ich 20 war, hat mich mein Vater eingesetzt zum Predigen. Und ich denke mit einem Schmunzeln zurück, wie ich da meine ersten 200 Predigten gehalten habe und wie sehr sie sich manchmal vielleicht gelangweilt haben müssen. Und ich bin heute so dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, dass Leute die Geduld für mich aufbrachten, dass ich lernen konnte zu predigen. Ein Prediger ist noch lange kein Prediger, wenn er als Prediger eingesetzt wird. Und es ist noch lange nicht so, dass er nach 50 Predigten weiß, wie man predigt. Und ich wünschte, ich könnte es heute nach 400 Predigten. Aber ich kann nur das, was ich kann. Und deshalb, wenn ich auch mal ein Beispiel vielleicht nicht so nehme und so auslege, wie es vielleicht aufgeht. Manchmal hinkt ja ein Beispiel da oder dort. Und man weiß trotzdem, was gesagt werden will. Vielleicht können wir einander helfen zu sagen, okay, schau, dieses Beispiel geht nicht ganz auf, aber braucht doch das nächste Mal dieses oder jenes Beispiel. Und dann können wir so einander unterstützen und helfen. Und statt diese Art von manchmal ist es fast so, dass man Angst kriegt, wenn man eine gewisse Gruppe belehren muss. Was mache ich jetzt wieder falsch? Welches Beispiel habe ich jetzt dann wieder falsch gebraucht, wo man mich runterschießen kann? Und das hemmt, das fördert nicht die Talente. Im 15. Kapitel vom Römer, Moment, zuerst 14, 19 möchte ich vorlesen, wo es heißt: Lasst uns nun nach dem trachten, was zum Frieden und nach dem, was zur Erbauung untereinander dient. Immer wieder sagt die Schrift etwas von auf Erbauung, nach was wir trachten sollen. Frieden und Erbauung. Im 15. Kapitel, Vers 2 heißt es dann: Jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen. Das ist wieder ganz neu. Dem Nächsten zu gefallen für das Gute zu seiner Auferbauung. Nicht zu seiner Auferbauung heißt es. Also zum Nächsten seiner Auferbauung. Das ist ein hohes Ziel. Ich weiß, und lasst uns daran arbeiten. Wie können wir einander in der Gemeinde bauen und mehr anspornen? Indem wir mehr über die positiven Dinge nachdenken, statt kritisieren, richten und verurteilen, wie die Menschen das tun in der Welt. Und ich weiß nicht, wie das wie gut das ist, was jetzt wieder läuft. Ich sage es jetzt mal mit dem Präsidenten in Amerika. Das wird ja, also das nimmt Maße an, Ausmaße. Es ist schrecklich, wie die um dieses Amt kämpfen und sich einander allen möglichen Dreck anschmeißen, um letzten Endes den Sieg davon zu tragen. Ich habe auch schon natürlich bei uns gesehen, in der Schweiz, es ist überall dasselbe. Es geht um Macht und es geht um darum, den anderen runterzumachen, damit diejenigen, die die Position dann erreichen wollen, groß da sind. Aber nicht so in der Gemeinde. Da herrschen ganz andere Gesetze. Im Philipper, im 4. Kapitel, Vers 8, heißt es darum, im Übrigen, ihr Brüder, und damit sind natürlich auch die Schwestern gemeint, im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, allem, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dem denket nach. Wir sollen also allem nachdenken, was wahr ist. Was ist mit wahr gemeint? Indem wir einander nicht bloß mit Worten und mit der Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Der Apostel Petrus erklärt, nachdem ihr eure Seelen in Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebet einander von Herzen mit Beharrlichkeit. Ich glaube, wir können einander noch mehr lieben, wenn wir konkreter werden in unseren Gebeten und einander bei Namen nennen. Wenn wir füreinander mit Namen füreinander beten. Und dann fällt es uns leichter, in Tat und Wahrheit einander zu lieben. Allem, was ehrbar ist, ja, was ist das? In der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, heißt es in Philipper 2,3. Und ich erinnere mich immer wieder an unseren Präsidenten von der Universität, wo ich studiert habe in Amerika. Wir hatten zum Beispiel eine Expo und da war es regnerisch und es war matschig und es war kalt. Und am anderen Tag stand er vor uns alle und er hat uns gesagt, wie wunderbar diese Expo gewesen war und wie viel Leute das gekommen sind und wie wunderbar wir das alles gemacht haben. Und dass er uns so dankbar sei und er hat überhaupt nichts von schlechtem Wetter oder das war überhaupt kein Thema. Für ihn war alles einfach immer wieder in so ein gutes Licht gesetzt, dass es uns Studenten die Kraft gab, weiterzumachen. Und ich mag mich erinnern, ich bin nach Amerika gegangen, konnte kaum ein Wort Englisch. Und er stand fast jeden Morgen in der Halle irgendwo, wo dann die Schüler alle reinkamen. Und ich dachte schon wieder, was wird das wohl für ein Tag geben? Was werde ich wohl heute noch mitnehmen können und verstehen? Und er stand da mit den Daumen und er sagte, yes, you can. Das machte mir Mut. Ich dachte, ich könnte es nicht. Aber er sagte, yes, you can. Und das sollen wir einander sagen, täglich. Du schaffst es, Bruder. Du schaffst es, Schwester. Das ist unsere Verantwortung füreinander, damit wir es wirklich auch schaffen. Allem, was gerecht ist. Ein gerechtes Verhalten handelt nicht emotionell, launisch und aus seiner egoistischen und einseitigen Sichtweise heraus, sondern versucht immer wieder, wie das auch schon gesagt wurde diese Woche, den anderen zu verstehen, in seine Lage sich hineinzuversetzen, zu sagen, warum hat er jetzt bloß oder sie so gehandelt? Eins weiß ich, weil er das Beste suchte. Aber ich finde, es ist nicht das Beste, wie müssen wir die Sache angehen, damit am Ende das Beste daraus wird. Und in unserer Gemeinde haben wir sozusagen eine Art mündlichen Vertrag gemacht. Wir haben gesagt, lasst uns festnageln, wir alle wollen nur das Beste. Wenn irgendwas geschieht, was aussieht, was nicht das Beste ist, lasst uns einfach fundamental diese Annahme zuerst beibehalten und sagen, wir wollen das Beste. Und von dort aus gehen wir dann. Und wenn das mal das Fundament ist, dann wird es greifbarer, das Ganze. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Und ich habe es immer wieder erlebt in meinem Leben und deshalb kriege ich manchmal fast Tränen. Weil ich das Beste suchte, aber irgendwo missgebaut habe. Und statt dass ich Ermutigung liebevolle Zurechtweisung erhalten hätte, habe ich den Hammer gekriegt. Nun, ich habe erkannt durch die Schrift, dass das nicht die Weise des Herrn ist. Jetzt liegt es an mir, ob, wie weit ich diese Prinzipien beherzigen will. Und wenn ich nicht anfange mit diesen Prinzipien, dann fängt niemand an. Es liegt nicht an jemand anderem. Ich darf von niemandem was erwarten, sondern es liegt an mir, dass ich anfange, diese Prinzipien nachzujagen, diesen nachzudenken und diese Tugenden immer mehr intus werden lasse. Allem, was rein ist, nachzudenken, wie kann ich einen reinen Dienst zum Beispiel tun. Im Jakobus, zur Zeit habe ich eine Serie gepredigt über den Jakobus. Das ist mir wieder neu bewusst geworden im ersten Kapitel, was ein reiner Dienst ist. 1. Kapitel, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Dienst vor Gott ist, eine super Predigt zu halten. Nein. Dem Vater ist diese Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Das ist das, was Gott von uns will. Und wir tun oft viele Dinge, hat Gott gar nie gesagt, dass das so wichtig ist. Lasst uns diesen reinen Dienst anfangen, noch mehr zu tun, darüber nachzudenken, was wir noch fördern können. Allem, was liebenswert ist. Die göttliche Liebe lehrt uns nicht nur, am Ende sachlich, korrekt alles zu analysieren und dann korrekt vorzugehen, sondern sie lehrt uns weit mehr als das, nämlich, dass wir einander lieben von Herzen mit Beharrlichkeit, dass wir miteinander langmütig und gütig umgehen. Petrus sagt, vor allen Dingen habet gegeneinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Korrekt umgehen kann vielleicht der eine oder andere noch, aber lieben, das ist etwas anderes. Das steht in einem anderen Buch geschrieben. Warum deckt die Liebe eine Menge von Sünden zu? Weil durch die Liebe viele Streitigkeiten und Spannungen und Spaltungen vermieden werden können. Dann allem, was wohllautend ist, in Philipper heißt es, aus eurem Munde komme kein faules Wort, sondern eins, das gut ist zur Erbauung, wo es Not tut, damit es wohltuend sei für die, welche es hören. Sagt der Paulus dem Ephesern im 4. Kapitel, Vers 29. Mit unserer Wiedergeburt erklären wir uns auch bereit, eine ganz andere Sprache und einen ganz anderen Umgangston miteinander zu wählen, als der, welcher in der Welt herrscht. Und dann heißt es Tugend, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dem denken eben nach. Also lasst uns einander mehr loben für das, was Gutes vollbracht wird. Und wir haben zurzeit ein bisschen eine Handymanie, oder wie sagt man dem in der Schweiz? Also jedes Kind, jeder hat ein Handy. Und bei uns in der Gemeinde haben wir einander SMS verschickt und da mit Bibelstellen, mit ich wünsche dir einen ganzen schönen Tag und dann ein Smiley und so weiter. Und da dachte ich, ich muss mir jetzt ein Handy zulegen. Ich war zwar in München und die Brüder, hab da die Versammlungsraum nicht gefunden und die Brüder haben gesagt, kauf dir doch ein Handy, Mensch! Und ich habe gedacht, ja, also komm, ein Handy, was soll ich? Aber jetzt bin ich motiviert gewesen, ein Handy zu kaufen, um von den Schwestern und Brüdern die SMS zu erhalten, das war wieder toll gestern und weiter so und dann schreibe ich zurück mit irgendeiner Bibelstelle oder so und das ist das, was uns im Moment am Leben erhält, unsere kleine Gemeinschaft. Also lasst uns einander auch vertrauen und zutrauen, dass jeder das Beste will. Die Tugend der Welt ist Hochmut, Prahlerei, Missgunst, Rache und alle Formen der Bosheit. Aber die Tugend im Reich Gottes ist Demut, Ermutigung, Bruderliebe, Geduld und so weiter. Im Reich Gottes herrschen also ganz andere Gesetze als in der Welt. Gesetze des Friedens und der Nächstenliebe. Im 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel, Vers 15 heißt es, seht zu, dass keiner einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jaget allezeit dem Guten nach und gegeneinander und gegen jedermann. Freuet euch allezeit, betet ohne Unterlass, danket bei allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hier geht es nicht darum, wer der Größte ist, sondern darum, dass möglichst jeder dieses Endziel erreichen kann. Darum lasst uns einander anspornen, ermutigen, motivieren, begeistern und gemeinsam dem Guten nachjagen, damit keiner auf der Strecke zurückbleibt. Was nützt es, meine Brüder, wenn wir die besten Redner wären und in allen Sprachen der Welt predigen könnten, aber kaum eine Beziehung zueinander in der Gemeinde finden würden? Was nützt es, wenn wir die größte Erkenntnis besitzen würden über griechische Exegesis, Theologie und Philosophie und was es alles gibt, aber uns nicht mit Liebe und Demut schmücken, sodass wir damit zum Beispiel einen Streit in der Gemeinde schlichten oder gar vermeiden können? Nur der weltliche Mensch weiß alles besser als die anderen und macht keine Fehler. Wer aber im Geist wandelt, sucht die Fehler zuerst bei sich. Er ist schnell zum Hören, wie Jakobus sagt, und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Der Heilige Geist fragt, wer ist der wirkliche Experte unter euch? Im Jakobus finden wir da eine Antwort. Zuerst sagt Jakobus im Kapitel 3, Vers 1, er ruft alle Bibellehrer und Prediger auf, ihr Arbeitswerkzeug, und was ist unser Arbeitswerkzeug? Die Zunge, nach dem Willen Gottes einzusetzen. Im Kapitel 3, Vers 13 bis 18, werden da speziell die Bibellehrer mit der Frage herausgefordert, eigentlich mit anderen Worten, wer ist der wirkliche Experte unter euch? Ist es der mit der größten Erkenntnis? Ist es der, welcher der Erste und der Größte ist unter euch allen? Nein, das heißt, es ist der mit der größten Sanftmut und Weisheit, sagt Jakobus. Jakobus im dritten Kapitel, Vers 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige an dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittern Eifer und Zanksucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Diese Weisheit kommt nicht von oben herab, sondern sie ist irdisch, sinnlich, teuflisch. Denn wo Eifer und Zanksucht ist, da ist Zerrüttung und alles schlechte Wesen. Aber die Weisheit von oben ist fürs Erste rein, dann friedsam, freundlich, fügsam, voll Barmherzigkeit und gute Früchte, frei von Zweifel, frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät von denen, die Frieden halten. Eifersucht und Zanksucht ist das Gegenteil vom Geist Gottes. Die Weisheit wird hier genannt weltliche Weisheit. Sie ist irdisch, sie ist sinnlich, ja sogar sie wird als teuflisch bezeichnet. Die Weisheit aber, die von oben kommt, ist rein, friedsam, freundlich, fügsam, Barmherzigkeit, voller guter Früchte. Und was mich am meisten verblüfft hat, ist der letzte Satz. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät von denen, die Frieden halten. Wenn wir hingehen und sagen wir mal einen Olivenbaum pflanzen wollen, was für ein Klima wird wohl das Beste sein, um gute Oliven zu kriegen? Hier in der Schweiz oder hier in Deutschland wäre es ungünstig für einen Olivenbaum. Der würde nicht gedeihen. Er braucht Wärme, er braucht viel Sonnenbestrahlung. Nun, was ist das günstigste Klima für die Weisheit Gottes wachsen zu lassen? Es heißt, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät von denen, die Frieden halten. Göttliche Weisheit kann nur dort wachsen und gedeihen, wo sie in Frieden gesät wird. Darum lasst uns Frieden säen. Das ist das Klima, was wir brauchen, um in der göttlichen Weisheit zu wachsen. Lasst uns Liebe und alles Gute, was wir gehört haben aus Philipper 4, 8, all dem nachdenken, denn das ist das Klima, was wir brauchen, um stark zu werden in Christus Jesus. Zum Schluss nochmals, warum sollen wir das Gute suchen in unseren Glaubensgeschwistern? Wir haben gesagt, weil wir allen Grund zur Freude und zur Dankbarkeit haben. Und dann haben wir gesagt, weil Gott uns durch Jesus Christus die Chance gibt, aus dem missglückten Leben etwas Gutes und Gott Wohlgefälliges zu machen. Und weiter haben wir gesagt, weil wir dann auch von anderen angespornt und motiviert werden und so unsere Erwählung in Christus fester machen. Wie können wir einander in der Gemeinde erbauen und noch mehr anspornen zum Guten? Indem wir das große Potenzial, haben wir gesagt, an Talenten und Vielfalt erkennen, die der Gemeinde und ihrem Wachstum sehr nützlich sind. Indem wir über die positiven Dinge mehr nachdenken, statt zu kritisieren und zu verdammen. Über allem, was wahr ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert und was wohllautend ist, nachzudenken. Und wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dann wollen wir in Zukunft dem mehr nachdenken und mündlich werden und es sogar eventuell ausdrücken. Ich brauche kein Schulterklopfen nach meiner Predigt. Ich weiß, was ich gepredigt habe, ob es wahr ist oder nicht. Es kann sein, dass da oder dort etwas ist, was vielleicht nicht ganz klar rüberkam. Aber ich brauche kein Schulterklopfen, aber ein Lächeln. Oder eine Frage, du, wie hast du das gemeint? Oder du, das hat mir besonders etwas zugesagt. Und das ist viel mehr als, ja, das war gut, oder gut gebrüllt, Löwe. Also, Mensch, ich will gar nicht brüllen wie ein Löwe. Also, wer ist der wirkliche Experte in der Gemeinde? Es ist der mit der größten Sanftmut und mit der größten Weisheit. Die göttliche Weisheit ist rein, friedsam, freundlich, fügsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, frei von Zweifel und Heuchelei. Und zum Schluss noch, wie ist es möglich, dass wir die Gewissheit in uns tragen dürfen, dass wir wirklich wiedergeboren sind, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind? Wie können wir diese Gewissheit haben? Nun, der Apostel Johannes gibt uns eine klare Antwort, indem er sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind. Ja, wie denn? Weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tode. Das ist es, das ist unsere Gewissheit, dass wir in Christus immer noch bleiben und sind und sein dürfen, seine Erben sein dürfen. Darum lasst uns das Gute suchen ineinander, denn wir werden auch viel Gutes finden. Ist es nicht gut, dass wir einander haben, dass wir einander sehen, Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen? Ist es nicht gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist? Amen.